Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Stefan Detjen, Chefkorrespondent und Leiter des Hauptstadtstudios unserer drei Sender, also vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Pur. Willkommen im Studio, schönen guten Tag.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wir schauen gemeinsam auf die Agenda dieses Tages und dazu gehört, dass wir im Laufe dieser Radiostunde alle mal kurz unsere Smartphones rausholen sollten. Falls Sie es länger nicht gemacht haben, bitte kleiner Blick auf die Corona-Warn-App, die gibt es nämlich seit 100 Tagen genau. Die erste Nachricht des Tages, Stefan Detjen, ist eine ganz andere, kam heute Vormittag aus der Berliner Charité. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nawalnys Gesundheitszustand habe sich so weit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte. Das haben die Ärzte mitteilen lassen. Ich glaube, egal wie man jetzt auch zur politischen und zur Schuldfrage steht, das sollte eine gute Nachricht für alle sein, oder?
Ja, natürlich. Ich habe mich auch ehrlich gesagt einfach gefreut, als ich das gehört habe. Denn wir haben ja auch im Ohr, wie am Anfang auch die Ärzte gesagt haben, sie wissen nicht, mit welchen Schäden der Mann daraus hervorgeht. Da hatte man ja das Bild von jemandem, der vielleicht lebenslänglich gelähmt aus der Charité irgendwann mal entlassen wird, wenn er es überhaupt überlebt. Also das, was wir da jetzt gehört haben, dass da möglicherweise eine vollständige Genesung im Raum steht, das ist doch eine tolle Nachricht. Das hat mich einfach jetzt zunächst mal menschlich gefreut.
Eine Frage, die sich jetzt wahrscheinlich bald stellen wird, was Nawalny macht, ob er zurückgeht nach Russland, eigentlich kaum vorstellbar.
Ja, da bin ich auch gespannt, was da kommt. Ich vermute mal, dass er erstmal in Berlin bleiben wird. Seine Familie ist ja hier. Er hat hier Unterstützer in der Organisation Cinema for Peace, die auch seine Ausreise aus seinen Transport aus Sibirien, aus Omsk organisiert haben. Die werden sich jetzt um ihn kümmern zunächst mal. Das Wetter in Berlin ist schön. Die Charité ist neben unserem Hauptstadtstudio in Berlin-Mitte. Das sind ein paar Schritte entfernt. Da ist eine gute Eisdiele. Vielleicht geht er erstmal ein Eis essen. Das habe ich ihm empfohlen. Aber was uns natürlich interessiert ist, und darauf warten wir natürlich, dass er sich jetzt äußert öffentlich. Das wird natürlich ein ganz wichtiger Moment sein. Und das wird dann auch politisch relevant sein, wenn wir seine Stimme, seine Schilderung der Vorgänge authentisch von ihm hören.
Also für den Fall, dass er bleiben sollte, Nawalny wäre natürlich ein prominentes Beispiel für politisches Asyl, wie die Europäische Union mit Hunderttausenden namenlosen Asylsuchenden umgehen will. Das ist unser Thema hier gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Gast heute, Stefan Detjen, Leiter unseres Korrespondentenbüros, ich muss sagen Plural, also unserer Studios in Berlin und auch in Brüssel, also für die Deutschlandfunk-Kulturberichterstattung aus der deutschen Politik, wie auch für die europäische Politik zuständig. Ich komme jetzt mit einem Thema, das ganz häufig auf der Agenda steht, die Frage, wie die EU gemeinsam Migration und Asyl lösen könnte. Und wenn wir davon berichten, dann selten von Lösungen. Eigentlich geht es immer nur um Streit und Uneinigkeit. Jetzt gibt es einen neuen Versuch der Europäischen Kommission, das zu ändern. Und so sieht er aus.
Das Paket, so viel scheint klar, wird verschiedene Punkte umfassen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vergangene Woche erklärt, dass sie unter anderem Maßnahmen zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität und zur Stärkung der Außengrenzen ergreifen will. Auch soll es um die Zusammenarbeit mit den Staaten, aus denen Migranten kommen, gehen. Menschen, die nicht in Europa bleiben dürfen, sollen effektiver abgeschoben werden können. Um die Hauptankunftsländer wie Griechenland oder Italien zu entlasten, setzt EU-Innenkommissarin Ylva Johansson auf einen sogenannten verpflichtenden Solidaritätsmechanismus. Alle Mitgliedstaaten, so hieß es im Vorfeld, müssten sich in der Migrationspolitik beteiligen. Wenn die Kommission ihre Vorschläge präsentiert hat, sind das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten am Zug. Gerade von Ihnen wird es abhängen, ob die EU in der Migrationspolitik künftig mehr Einigkeit zeigt.
Es wird von den Mitgliedstaaten abhängen, berichtet Eva Korell aus Brüssel. Stefan Detjen, Sie können mich jetzt, Sie können alle, die uns zuhören, glücklich machen, wenn Sie die Einschätzung äußern. Ja, diesmal wird das gelingen.
Naja, jedenfalls sind die Chancen, glaube ich, nicht schlecht, dass man da tatsächlich jetzt mal einen Schritt vorauskommt. Das, was da passiert, ist ja eine Fortschreibung, Erneuerung, Ergänzung des Dublin-Systems, das in einer Frage über viele Jahre jetzt einfach blockiert gewesen ist. Denn es gab ja immer das Ziel der Kommission und wichtiger Mitgliedsländer, auch Deutschlands, eine Verteilung von Flüchtlingen zu erreichen, einen Verteilmechanismus hinzubekommen, besonders in Fällen, in krisenhaften Situationen, in denen besonders viele schutzsuchende Menschen nach Europa kommen. Da gab es schon 2001 eine sogenannte Massenzustromrichtlinie, die für solche Fälle Vorsorge treffen sollte, Regelungen zur gleichmäßigen Verteilung von Flüchtlingen, Migranten, Asylsuchenden in Europa gewährleisten sollte. Da haben wir dann 2015 gesehen, dass klappt nicht und es ist seitdem nie gelungen, einen solchen Verteilmechanismus hinzubekommen. Und das lag an der bekannten Ost-West-Spaltung. Das lag daran, dass Länder wie Polen, wie Ungarn sich dem strikt verweigert haben. Was Ursula von der Leyen jetzt vorschlägt, ist ein differenzierteres System, das sich verbunden hat seit langem mit dem Begriff der flexiblen Solidarität, das eben nicht mehr auf strikte Quoten, Aufnahmequoten setzen soll, sondern dass es dann besonders den osteuropäischen Ländern, aber auch den südeuropäischen Ländern ermöglichen soll, andere Formen der Solidarität einzubringen, also etwa die Entsendung von Polizeikontingenten in die Grenzschutztruppe Frontex, Grenzschutzmaßnahmen. Polen wird wahrscheinlich darauf verweisen, das haben die ja immer getan. Wir haben schon viele Leute aus der Ukraine bei uns aufgenommen als Schutzsuchende. Das wird der Versuch sein, da jetzt sich von diesem Ideal einer gerechten, gleichmäßigen Verteilung abzuwenden und eine neue Form der Solidarität in Europa zu ermöglichen.
Also würden Sie sagen, das war auch ein Fehler, dass man das mit Biegen und Brechen versucht hat, ja gerade auch von deutscher Seite, das war ja auch ein Bestreben der Bundeskanzlerin, zu sagen, wir brauchen einen verbindlichen Verteilschlüssel, hat man damit die Sache damals eigentlich verschärft und eine Lösung weiter weggeschoben als näher gebracht?
Na, jedenfalls ist klar, dass man mit diesem Versuch gescheitert ist, dass man damit nicht durchgekommen ist. Das ist jetzt fast schon eine müßige Frage zu sagen, hätte man das früher, hätte man das im Frühjahr 2015 etwa erkennen können. Aber eben als im Jahr 2015 dann die Zahlen der ankommenden Menschen so steil in die Höhe gingen in den ersten Monaten, in der ersten Jahreshälfte 2015, da ist das eben noch auf dem Sommergipfel im Jahr 2015 in Brüssel versucht worden, zu sagen, auch mit Druck dann, auch mit der Drohung von finanziellen Sanktionen, insbesondere die Osteuropäer dazu zu bewegen, sich einem solchen Verteilmechanismus anzuschließen. Man ist dabei gescheitert. Mhm. Ich persönlich würde sagen, natürlich war das war ein richtiger Gedanke, das war ein konsequenter Gedanke, den sollte man nicht zu früh aufgeben, aber jetzt ist er aufgegeben worden, jetzt sucht man einen anderen Weg.
Dann gucke ich mal skeptisch nach vorne, weil wenn ich mir anschaue, es kommt ja auch häufig dieses Stichwort Koalition der Willigen, dass man auf die setzt, die es machen. Aber wir sehen ja jetzt schon selbst in kleinen Situationen, wenn irgendwo ein Schiff strandet und geklärt werden muss, wer nimmt die 300, 400 Leute auf. Wir haben es jetzt bei Moria gesehen, 12.000 Menschen, bei denen man sich fragt, wie können wir die eventuell auch in der EU unterbringen, wie können wir da helfen. Dass selbst da auch bei den Ländern, die es wollen und die signalisieren, dass sie es wollen, die Bereitschaft aber auch häufig eher eine rhetorische ist und de facto dann nicht stattfindet.
Ja, aber insofern kann und muss Moria natürlich dann eine Zäsur sein, denn ich glaube, zwei Dinge müssen enden und das wird der Lackmustest für das sein, was die Kommission jetzt vorschlägt am Ende. Die Weigerung von vielen Mitgliedsländern, Flüchtlinge auch in kleinen Zahlen aufzunehmen, hatte natürlich auch mit der Verhandlungssituation zu tun. Es gab ja immer die Möglichkeit, darauf zu verweisen, wir brauchen erstmal die gemeinsame europäische Linie. Das ist ja auch der Kurs, den der deutsche Innenminister, den Horst Seehofer, zunächst mal eingeschlagen hat, bevor er dann auf innenpolitischen Druck auch aus der eigenen Partei bis hin zum bayerischen Ministerpräsidenten Söder dann beigedreht hat und dann immerhin jetzt die Zahl von 1500 Aufnahmen zugesagt hat. Das Zweite, und das ist, glaube ich, noch wichtiger, ist, dass Europa erkennen muss und hoffentlich erkannt hat, das sind auch die Signale, die ich jetzt in den letzten Tagen bekommen habe, dass man an der Grenze in Griechenland faktisch eine Abschreckungspolitik gemacht hat. Man hat die Zustände in Moria, in diesem Lager, man hat sie hingenommen, man hat sie gewollt, man wollte die Bilder des Elends dort zu erzeugen, um Menschen abzuschrecken.
Darf ich nachfragen bei diesem Mann, ist das die griechische Regierung, die das wollte oder ist das nicht auch eigentlich die gesamte Europäische Union und selbst die Regierung wie die deutsche Regierung, die eigentlich eine andere Rhetorik fahren, die gesagt haben, im Zweifel ist das vielleicht nicht unsere Linie, aber wir profitieren von dieser Linie.
Ja, das war ganz offenkundig so. In Europa hat man das zumindest billigend in Kauf genommen. Ich habe das in vielen Gesprächen im Bundestag in Berlin gehört, dass man immer wieder gesagt hat, ja, was die Griechen da jetzt machen, was die Regierung Mitsotakis macht, das ist richtig, die müssen wir unterstützen. Es gab sozusagen immer das Narrativ, also früher bei Tsipras, da war das so, da hat das da in Griechenland alles nicht funktioniert und das lag daran, dass die chaotisch waren und dass die Linksregierung von Tsipras das nicht hinbekommen hat. Dieser Tonfall hat sich gewandelt und es gab diesen Tonfall, Mitsotakis macht das jetzt anders, der macht es richtig. Und wir haben dann gelernt, auch indem wir hingefahren sind. Unser Kollege Panayotis Gavrilis ist da hingefahren, hat sich das angeschaut und hat uns ja geschildert, was da passiert. Nämlich, dass da eben eine Abschreckungspolitik herrscht im Lager in Lesbos, an den griechischen Außengrenzen, an der Grenze zur Türkei. Das haben wir gesehen, als Erdogan die Grenze aufgemacht hat und wir die Berichte bekommen haben, wie dort paramilitärische, rechtsradikale Einheiten patrouillieren, das wurde hingenommen. Und ich glaube, nach diesem Brand in Moria kam niemand mehr umhin zu sehen, dass Europa da ein Werteproblem bekommt mit seinen eigenen humanitären Ansprüchen und dass auch da ein Kurswechsel erfolgen muss.
Und das ist jetzt vielleicht für manche ein kleiner Erinnerungsmoment, falls Sie sich auf Ihr Telefon die Corona-Warn-App runtergeladen haben und schon lange nicht mehr raufgeguckt haben. So geht es mir nämlich immer mal wieder. Jetzt wäre ein guter Anlass, es gibt sie seit genau 100 Tagen, diese Corona-Warn-App. Ich vermute auch mal auf dem Smartphone von Stefan Detjen, oder?
Ja, bei mir ist sie auch drauf und sie zeigt, obwohl ich jetzt hier schon eine halbe Stunde mit Ihnen zusammensitze, an keine Risikobegegnung.
Ja, okay. Ich hatte eine leichte Risikobegegnung neulich und war dann so ein bisschen, dachte so, okay, was heißt das jetzt? Ja. Da hat mich die App so ein bisschen gefühlt allein gelassen, weil ich dachte, bitte Handlungsanweisung jetzt an dieser Stelle. Aber
die hat gesagt, leichte
Risiko. Ja, genau. Also 5 Begegnungen und leichtes Risiko. Und da dachte ich so, okay, diese Meldung vorher, kein Risiko ist ja super, dann weiß man alles klar. Obwohl, man weiß auch nicht, ob alles klar ist natürlich, aber man hat zumindest sozusagen ein Gefühl der Sicherheit und habe mich dann aber belehren lassen, nein, es gibt weiter unten dann auch nochmal die Hinweise, also für den Fall, dass man mir geraten hätte, zum Arzt zu gehen oder andere Sachen zu machen, wäre das da klar gewesen.
Das ist mir auch aufgefallen jetzt in letzter Zeit, dass ich jetzt häufiger inzwischen, so wie jetzt Ihnen, Leuten begegnet bin, die genau diese Erzählung hatten. Ich hatte da drauf Risikobegegnung, auch diesen Begriff einer leichten Risikobegegnung, aber dann natürlich eben auch von allen die Frage, was heißt das jetzt? Das sagt mir die App dann möglicherweise doch nicht hinreichend.
Ja. Heute, wie gesagt, 100 Tage, das ist so dieses Stichdatum, das ist ja so ein Klassiker, dass man dann mal guckt, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich, wie erfolgreich. Das Schwierige bei dieser App ist ja, die ist ja so datenschutzsicher gemacht, dass man so ehrlich sein muss, dass man das eigentlich gar nicht wirklich ernsthaft beantworten kann, oder?
Naja, ich glaube auch im internationalen Vergleich, das hören wir immer wieder, ist es die erfolgreichste App. Immer wieder wird darauf referenziert, diese App ist technisch von ihren Datenschutzstandards her, aber auch eben von der Akzeptanz in der Bevölkerung her, das erfolgreichste Modell, das wir da zurzeit gesehen haben. Wahrscheinlich, wenn man mal absieht von dem, was in China los ist, wo das von einem autoritären Staat dann aufgespielt und benutzt wird. Aber in der westlichen Welt scheint mir das ein Modell zu sein, 18,2 Millionen Downloads, immerhin 5.000, das sind ja die Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, 5.000 Warnmeldungen wurden rausgegangen, da kann man multiplizieren, wie viele Menschen, also 5.000 Meldungen von Infektionen, die dann verteilt wurden über die jeweiligen Kontaktnetzwerke, das lässt sich ja dann gar nicht mehr messen aus den Datenschutzgründen, wie viele Menschen dann tatsächlich erreicht wurden, aber wir können uns vorstellen, das geht dann in die 10.000er, 20er, 20.000er Zahlen wahrscheinlich. Was mich gewundert hat bei dem, was wir jetzt in den Bilanzen gehört haben, ist, dass offenbar nur jede zweite Infizierte, die die App hat, auch tatsächlich den Eintrag in der App gemacht hat und gemeldet hat. Das ist mir ehrlich gesagt schleierhaft, wie man...
Das hat Jens Spahn auch gerade, der hat das jetzt gerade in der Bundespressekonferenz vorgestellt, dazu Bilanz gezogen, hat auch gesagt, das ist im Grunde erfolgreich, eine sehr, sehr erfolgreiche App. Aber genau diesen Einwand gemacht. Wobei ich mich auch gefragt habe, also Sie haben es ja beschrieben, datenschutzkonform, das war ja wirklich sozusagen die Unique Selling Proposition bei dieser deutschen App auch, woher man das eigentlich weiß. Also wir wissen ja letztendlich gar nicht, wir haben ja keine zentrale Datenerfassung. Das meinte ich auch mit dem, wir wissen es eigentlich gar nicht genau. Wäre ja natürlich virologisch auch super spannend, diese Daten zu haben.
Das ist der Preis dafür. Das ist der Preis, den wir für den strengen Datenschutz zahlen. Ich fand das auch eine schwierige Abwägung. Ich war sehr gespannt, ob das gelingt. Aber ich konnte mir natürlich auch vorstellen, was passiert, wenn die Datenschutzbeauftragten oder die bekannten Hackerorganisationen oder so da die Lecks entdecken und sagen, das Ding ist nicht sicher, dann hätten wir einen völlig anderen Diskurs gehabt. Das ist immerhin gelungen, dass die Empfehlungen sehr einheitlich sind, dass wir keine Diskussion bekommen haben über die Datenschutzstandards dieser App.
Das ist ja auf jeden Fall ein Instrument, das ganz viel Verantwortung auf den Einzelnen legt. Man muss sie runterladen, man muss dann damit verantwortlich umgehen, also für den Fall, dass man positiv getestet wurde, das auch eintragen. Ich sage das vorweg, weil ich jetzt eine kleine Biege mache Richtung Österreich. Da geht es nämlich eigentlich letztendlich um die Frage, wie viel staatliche Verantwortung gibt es eigentlich. Da gibt es jetzt eine erste Klage gegen die Republik Österreich und auch das Land Tirol, eine Sammelklage der Verbraucherschützer. Da hatten sich viele Skitouristen beim Urlaub in Tirol, insbesondere in dem Ort Ischgl, mit dem Coronavirus infiziert. Und aus Sicht der Kläger wurden sie zu spät informiert und auch nicht ausreichend vor dieser Gefahr. Ich habe einen kleinen Einspieler unseres Korrespondenten Clemens Fehrenkotte, der mit einer Klägerin gesprochen hat.
Nachdem wir das Gefühl hatten und auch nachgefragt hatten, dass soweit das Gebiet okay ist und der Hotelier uns unsere Sorgen nahm, haben wir am Montag dann unseren Snowboardurlaub im Skigebiet begonnen. Das bedeutete, dass gar nichts darauf hinwies, welche Problematik schon in Tirol bzw. dort herrschte.
Am 13. März mussten sie zusammen mit rund 8.000 bis 10.000 Gästen überstürzt und vollkommen unkoordiniert das Tal verlassen, nachdem am frühen Nachmittag die Quarantäne über Ischgl und die umliegenden Skigebiete verhängt worden war. Sie kehrten um 6 Uhr am Samstagmorgen nach 12-stündiger Autofahrt in Frankfurt am Main zurück. Kurz darauf zeigten sich bei Martina B. deutliche Symptome.
Mein Verlauf bezeichnet man als mittelschwer, was bedeutet, dass ich im Krankenhaus war, aber nicht intensiv medizinisch beatmet wurde. Die Folgen von Corona spüre ich heute noch extrem. Ich habe seit fast 6 Monaten meinen Geruchs- und meinen Geschmackssinn komplett verloren. Ich habe einen Lungenschaden erlitten, der irreparabel ist und meine Lebensbedingungen stark einschränkt, eventuell meine Lebenserwartung.
Martina B. ist eine von über 6.000 Ischgl-Urlaubern, die seit Ende März dem Aufruf des österreichischen Verbraucherschutzvereins gefolgt sind, sich zu melden, wer durch den Skiurlaub in Ischgl Schäden davongetragen hat. Aus 45 Ländern meldeten sich Geschädigte. Davon erklärten sich über 1.000 Menschen bereit, gegen die Republik Österreich und das Bundesland Tirol zu klagen. Auch Martina B. aus Frankfurt am Main.
Also Klagen gegen staatliche Stellen, die heute eingereicht werden, gegen diese Stellen, weil sie nicht verantwortlich gehandelt haben sollen. Stefan Detjen, das mag den Juristen in Ihnen wachrufen, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, aber ist das für Sie eine nachvollziehbare Anklage?
Ja, das ist für mich nachvollziehbar, weil wir natürlich viele Hinweise darauf gesehen haben, dass man da in Ischgl leichtfertig umgegangen ist, dass man da möglicherweise aus Interessen der Tourismuswirtschaft heraus Hinweise nicht ernst genug genommen hat. Aber gleichzeitig muss man natürlich sehen, im Nachhinein sind wir da wirklich schlauer. Die Skisaison in Österreich war in einem sehr frühen Stadium der Pandemie. Wir wussten noch sehr wenig darüber und ich glaube, das ist etwas, das kann und muss dann in solchen Verfahren aufgeklärt werden. Ist da Fahrlässigkeit oder möglicherweise Vorsatz im Spiel gewesen? Nun gibt es jedenfalls in Deutschland schon eine ziemlich ausgefeilte Rechtsprechung, nicht mit Blick auf Corona, aber mit Blick auf das gesamte Thema, wann darf und wann muss der Staat eigentlich im Interesse des Verbraucherschutzes zum Beispiel warnen, zum Beispiel vor schadhaften oder gesundheitsgefährdenden Produkten. Da gibt es sehr genaue Hinweise der Rechtsprechung, Regeln dafür, wie sich der Staat da verhalten muss, wann auch Schadensersatzsprüche in beide Richtungen entstehen. Entweder weil der Staat vor Produkten warnt und nicht genügend substanzielle Hinweise dafür hat, aber bei Herstellern in der Industrie dann etwa wirtschaftliche Schäden auftreten, aber auch in die andere Richtung, wann muss der Staat die Verbraucher warnen, wann wird er da möglicherweise säumig. Also ich glaube, da gibt es schon Gründe, das in diesem Fall nochmal durchzuexerzieren.
Es bleibt auf jeden Fall ein Thema da in Österreich, hier auch bei uns, Corona und die Folgen. Wir schauen weiter auf Themen dieses Tages und dazu zählt etwas, das klingt jetzt erstmal recht nüchtern und technisch, Sicherheitstagung des Deutschen Museumsbundes. Aber wenn ich Sie kurz erinnern darf, grünes Gewölbe in Dresden im November letztes Jahr, zwei nach wie vor Unbekannte, die mit Diamanten und Brillanten rausmarschiert sind oder auch Berlin, die riesige Goldmünze, die offenbar ohne großen Aufwand aus dem Bode-Museum stibitzt wurde. Kunstschätze vor Dieben schützen, wie Museen sicherer gemacht werden können. Das ist also ein ziemlich relevantes Thema. Und jetzt habe ich hier die geballte Deutschlandfunk Kultur Hauptstadtstudio Kompetenz versammelt. Studioleiter Stefan Detjen ist weiter mein Gast und zugeschaltet ist außerdem Christiane Habermals, die das Ganze für uns verfolgt hat. Frage erstmal an Sie, wie sollen denn die Museen sicherer werden?
Naja, das ist eben tatsächlich die große Herausforderung, vor der die Museen stehen. Denn sie müssen ja einen Spagat hinlegen. Sie müssen einerseits großmögliche Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit gewährleisten, transparent. Die Besucher sollen die Objekte möglichst unverstellt sehen können. Andererseits müssen sie die Objekte schützen. Und die haben teilweise einen so großen Wert, vor allem auch immateriellen Wert, dass sie durch Versicherungssummen auch nur unzulänglich abgedeckt werden können. Und Museen sind keine Banksafes. Objekte können nicht in Panzerschränken verwahrt werden. Das ist keine Lösung. Also darum vor diesem Spagat, das ist der Hintergrund dieser Tagung. Und da sind die Museen gefragt. In der Vergangenheit hat es eben oft immer auch die Tendenz gegeben, das Geld, das knappe Geld lieber in die sichtbaren Bereiche zu stecken, Ausstellungen und Forschung. Aber es braucht eben auch hinter den Kulissen Experten und Fachleute, die sind teuer und die braucht man aber für Sicherheitskonzepte und ja eben für, um die Sicherheit der Objekte zu gewährleisten.
Die Sache ist ja hochrangig begleitet. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, ist da mit im Gespräch und die hat, das habe ich jetzt über die Agenturen schon gesehen, von einer veränderten Gefahrenlage gesprochen für die Museen. Und da habe ich mich erstmal gefragt, was meint sie denn damit? Was hat sich denn da verändert?
Naja, Kunstraub hat es natürlich schon immer gegeben. Das gehört quasi zur Geschichte der Museen dazu. Da gibt es ja spektakuläre Fälle in der Geschichte, die wir alle zum Teil kennen. Aber in den letzten Jahren, diese Fälle haben eben auch gezeigt, also die Täter sind professioneller geworden. Das sind organisierte Banden, die zum Teil generalstaatsmäßig vorgehen. Dann, was sich auch verändert hat, oft steht der reine Materialwert im Fokus. Also es geht gar nicht mehr um den kunsthistorischen Wert, was natürlich umso bitterer ist, weil die Objekte oft zerstört werden und natürlich auch nie wieder auftauchen. Und auch die Objekte der Begierde haben sich verändert. Also es sind nicht mehr nur bedeutsame Kunstwerke. Also es gab vor einiger Zeit zum Beispiel Serieneinbrüche in Naturkundemuseen, in denen systematisch Nashörner geklaut wurden. Also offenbar, um den Markt für Aphrodisiaka und Medikamente in Asien zu bedienen. Und einen Aspekt, das fand ich sehr interessant heute, das wurde heute auch angesprochen, nämlich die Rolle der Medien. Also die Sensationsberichterstattung, die es zuletzt oft gegeben hat und in der oft auch mit unverhohlener Sympathie für die Täter über diese Fälle berichtet wurde. Also Kunstraub ist kinotauglich, das wissen wir ja spätestens seit George Clooney. Er wird eher oft als Kavaliersdelikt gesehen und in den Museen ist man darüber überhaupt nicht erfreut.
Ich habe jetzt gerade bei Stefan Detjen, als Sie das so sagten, so ein leichtes Schmunzeln auf dem Gesicht gesehen, so als würde er gerade diesen Verbrecherfilm genießen oder auch nicht. Das ist ja in der Tat ein Problem. Ich weiß, dass auch wir manchmal in der Berichterstattung so einen leichten Vorwurf bekommen haben, zählt das mal nicht so sehr so als Räuberpistole. Es ist auch wirklich Diebstahl, beispielsweise als diese riesige Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen wurde, die ja dann offenbar auch eingeschmolzen wurde.
Na klar, das sind ja filmreife Stories gewesen. Die riesen Goldmünze, die da irgendwie mit der Sackkarre abgeschleppt werden musste, diese Geschichte im grünen Gewölbe. Und natürlich, das ist ja nicht nur ein medialer, Sie haben es ja erwähnt, Christiane Habermals hat es erwähnt, das ist ja ein kulturgeschichtlicher Topos sozusagen. Ja, es ist ein Topos in der Kulturgeschichte, mit dem wir vertraut sind. Nicht nur Clooney, da kann man ja noch weiter zurückdenken. Hitchcock, Mitte der 50er Jahre, glaube ich, über den Dächern von Nizza, die Juwelenräuberbande, die da in die Tradition der Widerstandsbewegung gegen die Nazi-Besetzer in Frankreich, der Resistance gestellt wird und ihre Juwelenraubzüge in Nizza macht. Also wir sind damit vertraut und die Frage finde ich berechtigt, ob wir in den Medien das manchmal so augenzwinkernd mit einer verstohlenen Sympathie gesehen haben. Da kann man auch zurückdenken an den Kunstfälscher Beltracci, ein Mann, der immerhin wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls, ich habe das eben nochmal nachgeschaut, zu 6 Jahren Haft verurteilt worden ist. Aber da gibt es Bücher, da gibt es Dokumentarfilme über den und immer so mit diesem Augenzwinkern, na, ein Filou ist er schon, aber er ist ein Verbrecher.
Verbrecher, aber natürlich ist ja auch immer die Frage, wer wird geschädigt und entsteht ein richtiger Schaden? Und da gibt es aber leider ja schon, Christiane Habermals, gerade wenn es eben öffentliche Museen gibt, den Schaden, es ist dann einfach nicht mehr sichtbar.
Ja, der Schaden ist natürlich immens. Also da gehen ja nicht nur die materiellen Werte verloren, also gerade im Grünen Gewölbe in Dresden, das ist ja der Staatsschatz Sachsens, der da gestohlen wurde und möglicherweise nur wegen seines Materialwertes vielleicht sogar eingeschmolzen wurde. Also das ist natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert. Also da gehen kulturelle Werte verloren, die man gar nicht ersetzen kann. Und insofern ist das natürlich alles andere als ein Kavaliersdelikt. Auf der anderen Seite gab es auch zum Beispiel Ereignisse, wo die Medien beteiligt waren, wenn auch indirekt. 1976 oder 79 hat es mal einen ganz spektakulären Fall gegeben. Da hat auch Marina Abramović mitgemacht, die hat das Ganze gefilmt. Da ist ein Rollstuhlfahrer in das Museum auf der Museumsinsel, in die Nationalgalerie eingedrungen und hat einfach einen Spitzweg von der Wand genommen und ist damit rausmarschiert. Und das hatte slapstickartige Elemente und da ist noch ein Wächter hinterhergelaufen und so weiter. Und das Ganze war natürlich eine Kunstaktion. Das Bild wurde dann in Kreuzberg mit der S-Bahn hingefahren und dort in einer türkischen Familie an die Wand gehängt. Also auch da, das hat so offizielle Sicherheitslücken deutlich gemacht, dass da natürlich, es hatte ein langes Nachspiel, natürlich auch intern in den Museen.
Okay, ich hoffe, man macht uns jetzt an dieser Stelle nicht den Vorwurf, dass wir jetzt hier alle an dieser Stelle gelacht haben. Wir können ja vielleicht festhalten, wenn man das macht, Aktionen durchziehen und dann wieder zurückbringen. Das wäre vielleicht eine Lösung, damit es auch allgemein verträglich ist. Genau. Christiane Habermals, vielen Dank für diese Information. Stefan Detjen, danke bis hierhin. Was ist heute noch wichtig? Ein Papier, ein geheimes Papier, das durch den Spiegel in der Öffentlichkeit ist seit heute. Das Verteidigungsministerium will den militärischen Geheimdienst, den MAD, stärken durch mehr Kooperation.
Dem Bericht zufolge will das Verteidigungsministerium die Arbeit der Sicherheitsdienste enger verzahnen. Konkret geht es um den Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt sowie den direkt dem Ministerium unterstellten militärischen Abschirmdienst, kurz MAD. Anfang vergangener Woche hat die Verteidigungsministerin ihre Null-Toleranz-Linie noch einmal bekräftigt. Zitat: Für Extremisten ist in der Bundeswehr kein Platz. Mit der engeren Zusammenarbeit, so berichtet der Spiegel, wolle man künftig aggressiver und effizienter nach rechtsextremen Soldaten suchen. Dazu hätten die Präsidenten der drei Organisationen bereits Mitte August eine vertrauliche Vereinbarung unterzeichnet. Darin heiße es, beim Informationsaustausch zwischen dem MAD und dem Verfassungsschutz habe es in der Vergangenheit Defizite gegeben. Im Frühsommer hatten rechtsextreme Vorfälle die Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte KSK erschüttert. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte daraufhin eine grundlegende Reform angeordnet und die zweite Kompanie mit besonders vielen Verdachtsfällen aufgelöst. Nach eigenen Angaben bearbeitete der MAD vergangenes Jahr 363 Verdachtsfälle im Bereich Rechtsextremismus.
Informationen waren das von Kai Clement, die ich gern besprechen will mit Stefan Detjen, Journalist und Jurist. Und um gleich mal die klassische Helmut-Schmidt-Frage vorwegzustellen, Sie haben auch gedient, oder?
Ja, ich habe gedient, ja.
Tut jetzt an der Stelle auch nicht wirklich was zur Sache. Aber zum Thema mehr Kooperation, was er jetzt da versprochen wird, klingt erstmal gut. Manche Leute würden vielleicht fragen, warum erst jetzt?
Ja, natürlich. Das führt dann in die Geschichte der Geheimdienste in Deutschland, die aus unterschiedlichen Gründen so strukturiert worden sind, wie sie waren, eben mit einem eigenen Geheimdienst für den militärischen Bereich. Das ist natürlich an sich ein Produkt aus der Zeit des Kalten Krieges. Da gibt es bestimmte Aufgabenbereiche, die sind gleich geblieben. Die haben es nach wie vor natürlich zu tun mit Militärspionage aus Russland, verstärkt aus China natürlich. Das haben die alles auf dem Schirm. Aber was wir da zurzeit sehen, und da ist das diese Meldung, verstärkte Zusammenarbeit der Geheimdienste im Kampf gegen Rechtsextremisten, ist Teil von einem Schwenk des Fokus, den wir da in den letzten Jahren erleben im Bereich der Sicherheitsorgane, der Geheimdienste, der Nachrichtendienste, auch sehr deutlich sichtbar beim Bundesamt für Verfassungsschutz, wo langsam, man kann sicherlich mit guten Gründen sagen, zu spät, aber dann doch mit einiger Energie der Blick jetzt gelenkt wird auf das Phänomen Rechtsextremismus und das wirklich jetzt ganz stark im Fokus dieser Organe steht.
Sie haben das historisch angesprochen. Das ist natürlich ja wirklich auch der Grund, warum die deutschen Geheimdienste manchmal auch so ineffizient sind. Man wollte sie ja in gewisser Weise auch so aufbauen, dass es da immer Checks and Balances gibt, dass es nicht den einen starken, großen Geheimdienst gibt. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, das war natürlich eine ganz klare Nachkriegsmotivation, auch, ist da nicht vielleicht trotzdem nach wie vor was dran? Also, dass man auch aufpassen muss, dass da nicht zu große, sagen wir mal, Zusammenhänge, Datenzusammenhänge entstehen, die dann vielleicht auch wieder problematisch werden könnten.
Das ist das eine. Natürlich, da ist eine Datenschutzproblematik dahinter. Da sind auch rechtliche Fragen aufgeworfen. Wie ist dieser Informationsaustausch eigentlich geregelt? Das wird dann sicherlich, da ist dann auch der Bundestag als mit seinem parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste gefragt. Aber das ist auch eine soziale Frage, denn gerade wenn wir nochmal, das ist ja eben angesprochen worden, auch wenn wir auf das Phänomen Kommando-Spezialkräfte schauen, dann sehen wir, dass da sehr stark die Probleme dort entstanden, weil da ein sehr homogener, in sich geschlossener sozialer Kosmos in dieser Einheit gewesen ist, in der sich solche rechtsextremistischen Gedanken und Personen breit machen konnten, ohne dass da eine Kontrolle von außen reinkam, dass da ein Wechsel reinkam, dass da Leute reinkamen, die das von außen mal gesehen haben, gesagt haben, was ist hier eigentlich los? Und ich glaube, das ist natürlich eine Gefahr, die man auch bei Geheimdiensten sehen muss. Das sind solche geschlossenen, in sich geschlossenen sozialen Organismen, auch mit Geheimhaltung nach außen. Deshalb muss man da sehr sorgfältig drauf schauen.
Nur das Ausgeben, was man auch im Portemonnaie hat. 6 Jahre lang war der Bundeshaushalt ja so gestrickt, als hätte ihn die schwäbische Hausfrau gemacht. Politisch heißt das schwarze Null. Politisch ist das passé. Heute hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz kein Schwabe, keine Hausfrau, den Entwurf fürs nächste Jahr vorgestellt. 96 Milliarden Euro neue Schulden. Man könnte jetzt sagen, Stefan Dethje, nur, weil in diesem Jahr sind es ja über 200 Milliarden Euro neue Schulden. Und wir wissen auch alle, warum. Corona, also insofern alternativlos.
Naja, das ist ja ein umstrittener Begriff der Alternativlosigkeit. Natürlich hätte man anders handeln können. Man hätte weniger Hilfen ausweisen können. Man hätte auf die Steuersenkung verzichten können. Also es gab natürlich schon Alternativen. Und ob diese Maßnahmen wirken, wie sie wirken, wie das Geld dann ankommt, das können wir im Moment überhaupt noch nicht ermessen. Mhm. Die Bilanz der Mehrwertsteuersenkung, die wird frühestens am Ende des Jahres kommen. Und wie überall, wenn der Staat viel Geld in die Hand nimmt, ist das ein Prozess von Jahren, bis wir sehen können, ist es dem Staat überhaupt gelungen, dieses Geld auszugeben? Das ist ja schon mal erstmal die Frage. Wir sehen ja immer wieder, der Staat hat Geld und schafft es gar nicht, die Investitionsprozesse so einzuleiten, wie man sie eigentlich geplant hat. Und dann die Frage, ist es sinnvoll ausgegeben worden?
Eine Frage, die ich mir stelle, ist das denn jetzt eigentlich auch als Wahlkampfthema weg? Das war ja immer so ein Thema, schwarze Null, ja, nein, wie expansiv ist man mit den Ausgaben? Ich habe den Eindruck, jetzt sind erstmal zumindest temporär alle Keynesianer geworden. Und oder würden Sie sagen, das werden wir im Bundestagswahlkampf doch auf die eine oder andere Art zum Thema kriegen?
Das kommt natürlich jetzt darauf an, in welcher Personalkonstellation wir den Bundestag sehen werden. Aber im Moment ist es jedenfalls auffällig gewesen, was der Bundestag da und was die Regierung beschlossen hat und wie stark doch der Konsens gewesen ist, dass man sich dahinter gestellt hat. Das Gefühl, dass hier etwas Historisches geschehen muss, dass man hier zu ganz außergewöhnlichen Maßnahmen greifen muss, ich glaube, das ist doch sehr verbreitet gewesen und wir haben bisher nach meinem Eindruck nicht erlebt, dass das zu einer tiefen Spaltung in der Politik oder in der Gesellschaft geführt hat, was diese Maßnahmen angeht. Aber ich würde nicht ausschließen, dass wir diese Spaltung noch erleben und möglicherweise dann auch im Bundestagswahlkampf.
Tja, in der Tat, die Frage auch vor allem, die dann natürlich aufkommen wird, im Moment sind wir im Ausgabenmodus, aber irgendwann kommt die Frage der Gegenfinanzierung, sparen, neue Steuern, spätestens dann ist auf dem Tisch.
Natürlich, und wir werden, wenn wir mal aus dieser Corona-Zeit, aus diesem Ausnahmemodus, in dem wir jetzt rauskommen, dann können wir im Moment überhaupt nicht absehen, glaube ich, in welchem Zustand wir sind, denn das wird die Gesellschaft, das wird unsere Vorstellung von Politik, das wird unsere Wirtschaft so fundamental verändern und wie wir dann aussehen, in welchem Zustand wir uns dann auf diesen unterschiedlichen Ebenen befinden, das kann man im Moment, glaube ich, noch gar nicht mit hinreichender Sicherheit sagen. Aber es ist natürlich evident, dass es viele Gründe gibt zu sagen, da wird sich auch unser Verständnis von Staat, von staatlicher Leistungsfähigkeit im Gesundheitsbereich, im Sozialwesen doch nochmal fundamental verändern. Aber das wird dann natürlich auch wieder zu neuen Aushandlungsprozessen und Diskussionen führen.
Wir werden auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle darüber diskutieren. Stefan Dethje, Leiter unseres Hauptstadtstudios, vielen Dank für heute, für Ihren Besuch hier.
Gerne.